Hallo, liebe Kinder, ich bin's wieder, euer Freddy. Freut ihr euch schon auf Ostern? Ich ja, denn im Ostereier suchen und vor allem im Ostereier finden bin ich nämlich echt gut. Es ist mir auch völlig egal, ob es Schokoladeneier sind oder die bunt gefärbten Hühnereier. Ich esse sie alle gern. Apropos Hühnereier. Neulich habe ich mich gefragt, woraus eigentlich deren Schale besteht. Ihr wisst das sicher schon, oder? Genau, sie besteht aus Kalk. Und wisst ihr, woran mich dieses Wort erinnert hat? An Kalkstein. Und da fiel mir doch ein, dass ich euch immer noch nicht erzählt habe, wie dieser eigentlich entsteht. Damals, als wir über den Gesteinskreislauf gesprochen haben, hatte Regina gesagt, dass er ein Sedimentgestein sei, das einen besonderen Weg geht und dass sie mir den ein andermal erklärt. Dazu war es dann nie gekommen. Aber nun wollte ich es wissen. Hatte er vielleicht sogar etwas mit den Hühnereiern zu tun, wenn deren Schalen aus Kalk waren? Naja, nicht so direkt, lachte Regina, als ich diesen Gedanken äußerte. Aber ganz falsch ist es auch nicht. Verdutzt schaute ich sie an. Was sollte denn das heißen? Hatten sie nun etwas miteinander zu tun oder nicht? Nicht so voreilig, lieber Freddy, meinte Regina. Verrat mir lieber, was du noch von Sedimentgesteinen weißt. Also erzählte ich ihr, dass Sedimentgesteine entstehen, wenn andere Gesteine zu Sand und Staub zerfallen, und dieser dann weggetragen, irgendwo abgelagert und später verfestigt wird. Richtig, bestätigte Regina. Aber diese anderen Gesteine werden nicht nur zu Sand und Staub. Ein Teil von ihnen wird auch im Wasser aufgelöst und mit den Flüssen ins Meer transportiert. Ach ja, stimmt, erinnerte ich mich jetzt. Deswegen schmeckt es ja salzig. Genau. Einige dieser Stoffe werden dann von den im Meer lebenden Tieren aufgenommen und zu Kalk umgewandelt. Die Tiere im Meer machen daraus jedoch nicht Schalen für ihre Eier wie die Hühner, sondern bauen sich damit Gehäuse und Skelette für ihre Körper. Die großen Wale, rief ich, denn so ein riesiges Walskelett, wie ich es mal in einem Museum gesehen hatte, lieferte bestimmt jede Menge Kalk. Doch Regina schüttelte den Kopf. Die nun gerade nicht. Denn erstens bestehen ihre Knochen nicht aus Kalk und zweitens gibt es von ihnen nicht allzu viele. Von welchen Tieren gibt es denn viel, viel mehr im Meer als von Walen, Delfinen oder auch Fischen? Ich dachte eine Weile nach und dann fielen mir die Abdrücke ein, die ich beim Kraxeln in den Kalksteinfelsen gesehen hatte. »Meinst du Muscheln und Schnecken?« fragte ich unsicher. »Denn dass deren Schalen und Häuser ausreichen sollten, um eine Landschaft wie die Kraxelfelsen entstehen zu lassen, das konnte ich mir nicht vorstellen.« »Zum Beispiel«, antwortete Regina jedoch, »aus deren Schalen entsteht eine ganze Menge Kalkstein. Doch sie allein würden auch noch nicht reichen. Aber es gibt andere Meerestiere, die noch zahlreicher sind als Muscheln und Schnecken. Denk mal an die bunten Unterwasserwelten in deinen Büchern. Die Korallen, wunderte ich mich, die haben doch gar keine Schalen. Das nicht, erklärte Regina. Aber jedes Mal, wenn eine neue Koralle wächst, baut sie sich eine kleine Fußplatte auf der vorangegangenen. Und so entstehen im Laufe der Zeit regelrechte Unterwassergebirge aus Kalk. Du hast doch bestimmt schon mal gehört, dass früher Schiffe an Korallenriffen verunglückt sind. Ja, das hatte ich gehört. Aber dass diese gefährlichen Felsen das Werk der kleinen, blütenartigen Korallentierchen sein sollten, das wollte mir nicht in den Kopf. Regina schien meine Zweifel zu spüren. »Du kannst es mir ruhig glauben«, meinte sie. Es klingt vielleicht verrückt, aber wenn in der Natur große Mengen von irgendetwas gebildet werden, dann kannst du sicher sein, dass dahinter immer ganz kleine, unscheinbare Lebewesen stecken. Und deswegen wird der meiste Kalkstein immer noch nicht von den Korallen produziert, sondern von verschiedenen Algen. Die sind zwar so klein, dass du sie nur mit dem Mikroskop sehen kannst, dafür aber sehr, sehr viele. Es gibt sie vor allem in warmen und flachen Meeren, wo sie im Wasser treiben und den Kalk in ihre Zellwände einbauen. Wenn sie dann absterben, sinken ihre Zellwandskelette auf den Meeresboden und bilden dort eine Art Kalkschlamm. Dieser Schlamm wird dann, genau wie bei den anderen Sedimentgesteinen, allmählich verfestigt. Und das ist die größte Menge des Kalksteins, den wir heute auf der Erde finden. Ich schwieg, denn das alles musste ich erst einmal sortieren. Der besondere Weg, den der Kalkstein für seine Entstehung im Gegensatz zu den anderen Sedimentgesteinen nahm, bestand also darin, dass die einzelnen Kalkteilchen nicht unmittelbar aus anderen Gesteinen entstanden, sondern erst durch Muscheln, Korallen und winzige Algen aus dem Meerwasser gebildet wurden. Aber wenn das so war, wie konnten denn dann Hühnereier aus Kalk sein? Oder zumindest ihre Schalen? Die lebten doch gar nicht im Meer. Das stimmt, Freddy. Aber ein Teil der Stoffe, die in den Flüssen transportiert werden, gelangt gar nicht bis ins Meer, sondern wird vorher aus dem Wasser in die Böden und von dort in die Pflanzen aufgenommen. Daher bekommen Hühner die Stoffe, die sie zur Bildung des Kalks für ihre Schalen benötigen, aus den Körnern, die sie fressen. Ansonsten ist es aber der gleiche Prozess. Und wenn es so viele Hühner an Land gäbe wie Algen im Meer, dann könnte rein theoretisch auch aus den Schalen von Hühnereiern Kalkstein entstehen. Das leuchtete mir ein. Und nun verstand ich auch, wieso Hühnereier eigentlich nichts, aber so ein ganz klein wenig eben doch etwas mit der Entstehung von Kalkstein zu tun haben konnten. Und wahrscheinlich werde ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Hühnerei esse, an die vielen unsichtbaren Algen im Meer oder an die Korallenriffe denken. Und damit ist die heutige Folge auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wünsche euch viel Erfolg beim Ostereiersuchen. Und wenn ihr wollt, dann fragt doch mal eure Eltern, ob sie wissen, was Hühnereier mit Kalkstein zu tun haben. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Freddy.